Dass der westliche Kapitalismus seine Dominanz der Energie aus fossilen Brennstoffen verdankt, ist zwar bei weitem nicht die vorherrschende Meinung unter Ökonomen, aber auch nichts, was ausschließlich von der sozialistischen Linken vertreten wird. Die These stellte die Kernaussage von Kenneth Pomerans Buch »The Great Divergence« dar, dem wahrscheinlich angesehensten Werk über die Ursachen dafür, dass Europa, das den mächtigen Reichen in China, Indien und dem Nahen Osten gegenüber lange wie eine rückständige Provinz gewirkt hatte, den Rest der Welt im 19. Jahrhundert plötzlich so rasant abhängte. Auf die große Frage, warum Europa, antwortet das Buch im Grunde mit nur einem Wort: Kohle. Industriegeschichtlich betrachtet ist dieses vereinfachende Narrativ des fossilen Kapitalismus, dass das, was wir als moderne Wirtschaft betrachten, in Wahrheit ein System ist, welches durch fossile Brennstoffe angetrieben wird, zwar durchaus überzeugend, aber auch unvollständig. Natürlich sind deutlich mehr Faktoren als einfach nur die Ölverbrennung dafür verantwortlich, dass in unseren Supermärkten eine ganze Wand voller Joghurt steht. Wenn auch die Anzahl der mitwirkenden Faktoren vielleicht nicht ganz so groß ist, wie Sie vielleicht denken. Doch um uns ein Bild davon zu vermitteln, wie eng die beiden Kräfte miteinander verknüpft sind und wie sehr das Schicksal der einen das der anderen beeinflusst, ist dieser prägnante Begriff ein hilfreiches Werkzeug. Und er führt zu einer Frage, die für die Linke mittlerweile rein rhetorisch ist. Kann der Kapitalismus den Klimawandel überdauern? Diese Frage gleicht einem optischen Prisma. Prisma, das je nach politischem Blickwinkel verschiedene Antworten liefert. Und dieser Blickwinkel definiert sich meist danach, was man unter Kapitalismus versteht. An dem einen Ende des Spektrums steht die Tatsache, dass die Erderwärmung aufkeimende Formen des Ökosozialismus erblühen lassen könnte. Doch es ist auch denkbar, und das wäre das andere Ende des Spektrums, dass sie den Glauben an alles jenseits der Marktkräfte zusammenbrechen lässt. Der Handel an sich wird sicherlich fortbestehen, wie auch schon vor dem Kapitalismus, und vielleicht sogar florieren. Individuen werden außerhalb eines allumfassenden und alles organisierenden Systems Güter austauschen. Auch die Profitgier wird bleiben, da diejenigen, die dazu in der Lage sind, alles daran setzen werden, sich durch Aufkäufe Vorteile zu verschaffen. In einer Welt, in der die Ressourcen knapp sind und Trauer über die kürzlich verlorene Fülle herrscht, ist der Anreiz dafür groß. Letzteres ist mehr oder weniger das Modell, das Naomi Klein in ihrem Buch »Die Schockstrategie« darlegt, indem sie aufzeigt, dass die Kräfte des Kapitals auf jede Art von Krise immer gleich reagieren, indem sie mehr Raum, mehr Macht und mehr Autonomie für das Kapital fordern. Das Buch dreht sich zwar nicht in erster Linie um Klimakatastrophen, sondern behandelt eher von Technokraten selbst herbeigeführte politische Zusammenbrüche und Krisen. Aber es liefert eine klare Darstellung der Strategie, die wir im Fall einer alles überrollenden Wirtschaftskrise von der Geldelite der Welt zu erwarten hätten. Vor kurzem nahm Naomi Klein die Situation der noch immer unter den Nachwirkungen des Hurrikans Maria leidenden Insel Puerto Rico unter die Lupe, ging dabei aber über die Tatsache, dass die Insel ungünstigerweise mitten im Durchzugsgebiet der durch den Klimawandel verschärften Hurrikans liegt, hinaus. Es handle sich um ein Land, das über eine Fülle grüner Energiequellen verfüge und trotzdem lauter Öl importiere, und um ein agrarwirtschaftliches Paradies, das trotzdem lauter Nahrungsmittel importiere. Beides von einer quasi kolonialen Festlandsmacht, die Puerto Rico nur als Markt betrachte. Diese Festlandsmacht habe die Regierung der Insel bis hin zur Energieversorgung einer Reihe von Gläubigern überlassen, deren einziges Interesse darin bestehe, ihr Geld zurückzubekommen. Besser kann man die Herrschaft des Kapitalismus in Zeiten des Klimawandels kaum darstellen. Und es ist nicht rein rhetorisch. 2017, kurz nach dem Sturm, errechneten die Wirtschaftswissenschaftler Solomon Hazieng und Trevor Hauser, dass allein Maria das Einkommen der Puerto Ricaner in den folgenden 15 Jahren um 21% schrumpfen lassen könnte und dass die Wirtschaft der Insel 26 Jahre brauchen würde, um wieder das Niveau von vor dem Wirbelsturm zu erreichen. Ein Niveau, wie Naomi Klein uns in Erinnerung ruft, das bereits damals eher dürftig war. Diese Erkenntnisse führt nicht zu einer drastischen Erhöhung der Sozialausgaben oder dem Entwurf eines Marshallplans für die Karibik. Stattdessen warf Donald Trump den Bewohnern von San Juan ein paar Rollen Küchenpapier zu und ließ sie die Außenstehenden, die jetzt die Kontrolle über die Steuergelder hatten, um Gnade anflehen, die ihnen nicht gewährt wurde. Der Vergleich zu einer Finanzkrise dränge sich auf, merken Hazing und Hauser an. Derartige Krisen böten die beste Vorlage für das, was die Schrecken des Klimawandels mit sich bringen. Für Puerto Rico, schreiben sie, könnte sich Maria als genauso verlustreich erweisen wie die Asienkrise 1997 für Indonesien und Thailand. Und mehr als doppelt so verlustreich wie die Peso-Krise von 1994 für Mexiko.